die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Hallo und herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Nachdem Jens Hollmann uns in der letzten Episode, wer sie noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen, Einblicke in die Perspektive eines Führungsexperten zum Thema Shared Leadership gegeben hat, wollen wir genau damit heute weitermachen. Heute wird es um Themen wie psychologische Sicherheit, Reversed Feedback und Vor- und Nachteile von geteilter Führung in der Medizin gehen. Jens Hollmann ist seit knapp 20 Jahren im Gesundheitswesen tätig und hat sich auf die Begleitung und Gestaltung von Organisationen, die Kompetenzentwicklung von Führungskräften und das Coaching von ÄrztInnen in verantwortlichen Positionen fokussiert. Außerdem hat Jens Hollmann vor 8 Jahren zusammen mit der DRG die Führungsakademie aufgebaut. Viel Spaß nun also mit dem zweiten Teil des Expertentalks zum Thema Shared Leadership. Glauben Sie denn, dass eine geteilte Führungsposition sich positiv auf die psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz auswirkt? Wir hatten das Thema in unserem letzten Gespräch ja auch schon mal so kurz angerissen. Oder ist das eher eine Sache der Führungspersönlichkeit an sich, also egal, ob man jetzt alleine oder zu zweit oder zu dritt oder was auch immer ist?
Also da würde ich sehr stark zu dem Letzteren auch neigen, weil psychologische Sicherheit hängt ja nicht sozusagen an einem Tandem. Das kann eine Person sein, das kann das Team miteinander realisieren. Ich würde sagen, das liest sich nicht automatisch in das eine oder in das andere an, sondern das hat eher mit der Kultur, die man dort prägen will, zu tun. Ob die nun einer prägen will oder zwei prägen wollen, spielt aus meiner Sicht da keine Rolle.
Und könnte es, also ich hätte jetzt so die Vorstellung gehabt, aber das ist nur in meinem Kopf vielleicht so, dass ein Führungstandem als zumindest für mich eine der Voraussetzungen ja haben muss, dass man in der Lage ist, Feedback anzunehmen. Also dass man in der Lage ist, sich hinterfragen zu lassen, weil anders funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Wenn jeder meint, seinen Stiefel durchziehen zu müssen, geht das ganze Konzept nicht auf. Und dass man, wenn man so von der Persönlichkeit her so gestrickt ist, dass man eben geistig flexibel ist und auch eben Kritik annehmen kann, dass dann es vielleicht einfacher ist, auch psychologische Sicherheit zu erzeugen, weil man das halt eh schon so gewohnt ist, irgendwie so offen zu bleiben und nicht so seinen Tunnelblick irgendwie zu haben und dann alles so durchzuziehen, wie man sich das vorgenommen hat. Oder ist das nur, ist das ein kruder Gedanke?
Nee, der Gedanke ist halt interessant, dass man natürlich in der geteilten Führung sowas, also im Grunde automatisiert ein gegenseitiges Korrektiv eingebaut hat.
Genau.
Ne, ja. Das ist ja automatisch da. Und danach gibt es natürlich Dinge, die bleiben als psychologische Sicherheit vielleicht nur auf der Führungsebene sicher. Aber wenn es dann ins Team geht, ist es fürs Team nicht mehr sicher. Also da gibt es durchaus auch Trennungen, wo man sagt, okay, bis zu dieser Glasdecke kriegen wir das hin, irgendwie uns abzustimmen. Und da sagen wir uns auch gegenseitig, was wir voneinander denken. Aber sobald man dann in die nächste Ebene geht, ändern sich durchaus auch dann die Regeln und die Bedingungen oder die Dinge, die man dort sagt oder auch nicht sagt. Also das heißt, psychologische Sicherheit kann ein durchgängiges Modell sein, muss es aber nicht unbedingt. Also es kann sein, dass von mir aus eine radiologische Fachkraft mit ihren Kolleginnen und Kollegen, dass die einen Teilbereich haben, wo die extrem sich eine psychologische Sicherheitszone aufgebaut haben, wo sich Feedback geben, wo sie miteinander sehr, sehr offen auch schwierige Dinge besprechen und auch Fehler sinnvoll verarbeitet werden, also sprich als Lerngelegenheit. Und gleichzeitig kann es innerhalb der größeren Abteilungszusammenhänge sein, dass sobald die ihren inneren Kreis verlassen, fühlen sie sich nicht sicher und sind vielleicht auch nicht sicher. Also das heißt, man kann durchaus, ich sag mal, Oasen schaffen von Sicherheit innerhalb einer Abteilung, wo sich Menschen einfach gut abstimmen, auch irgendwie eine ähnliche Werthaltung vielleicht haben und sagen, nee, wir wollen so nicht miteinander umgehen. Und trotzdem heißt das nicht, dass die gesamte Abteilung so in diesem kulturellen Kontext agiert.
Ja, spannend.
Das finde ich auch sehr spannend. Ich dachte nämlich, dass, also ich fand diese Vorstellung, nicht alleine an der Spitze zu sein, weil es häufig heißt, dass die Spitze sehr einsam ist und je höher man kommt, desto weniger Freunde hat man. Ob das Wort Freund oder Freundin jetzt richtig ist, ist die andere Frage. Aber zumindest eine Vertrauensperson jetzt tatsächlich auf der gleichen Hierarchiestufe zu haben, dachte ich auch, würde sich positiv darauf auswirken, auf meine Sicherheit, psychologische Sicherheit, und dadurch kann ich auch mehr psychologische Sicherheit geben und schaffen auf dem Arbeitsplatz.
Ja, ich würde sagen, der größere Teil an psychologischer Sicherheit besteht dann, wenn, egal wer mir etwas sagt, ich das erstmal annehmen kann als eine Perspektive. Das heißt ja nicht, dass es richtig sein muss. Und ich habe vielleicht ein alltagspraktisches Phänomen, was vermutlich Sie beide auch kennen werden, und die, die diesen Podcast hören, werden das auch kennen. Es gibt Abteilungen, da reden Menschen miteinander, ob das nun RFPs sind, also radiologische Fachpersonal, ob das Ärzte sind oder Techniker, Nuklearmediziner, wie auch immer. Und die reden miteinander, trinken Kaffee miteinander, und dann kommt jemand aus der nächsthöheren Ebene rein und dann verstummt das Gespräch.
Ja.
Und da weiß man, dass da irgendwie scheinbar irgendwas sich nicht so sicher anfühlt, wenn bestimmte Leute in diesen Raum treten, anstatt jemanden dann einzubeziehen. Damit, wir reden gerade darüber, haben Sie da irgendwie auch noch eine Idee dazu oder so. Das heißt so, oder wir haben über den letzten Urlaub gesprochen, ist ja auch in Ordnung. Aber wo man merkt, dass Abteilungen in bestimmten Feldern diese Teilaspekte von psychologischer Sicherheit etabliert haben. Aber wenn dann bestimmte Grenzen da sind, dann fällt das wie ein Kartenhaus zusammen. Dann ist eben dieses Gefühl oder auch diese Kultur der Sicherheit, die dort etabliert worden ist, nicht mehr sicher.
Das finde ich total spannend, diesen Gedanken. Das bedeutet ja eigentlich, also bisher habe ich das immer als was eher Holistisches angesehen, aber eigentlich bedeutet das ja, dass das Konzept psychologische Sicherheit ist zwar schön, wenn es auch im Kleinen funktioniert, aber dass man das wirklich als durchlässiges Modell versuchen sollte zu gestalten, also ganz gezielt eben auch darauf zu achten, dass das nicht an Hierarchiestufen hängen bleibt, oder?
Na klar, also da würde ich doppelt unterstreichen, dazu geben. Und ich habe vielleicht ein ganz interessantes Modell dazu. Ich weiß nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben. Wenn man mal überlegt, und ich gehe dann nochmal in die Kaderarztfunktion oder in die Chefarztfunktion rein oder in die Primarfunktion, wie es dann in Österreich heißt, das ist super spannend. Wer beobachtet eigentlich wen wie viel? Und da gibt es einen ganz, ganz klaren Schlüssel. Der Chefarzt oder eben respektiv die beiden anderen genannten Rollen in Österreich und in der Schweiz können in ihrer Zeit, wenn da 20 Mitarbeiter sind oder 30 oder vielleicht 150 oder 200 Mitarbeiter sind, beobachten Mitarbeiter übers Jahr gesehen im Grunde genommen nur wenige Minuten, bis auf die, mit denen sie ganz eng arbeiten werden. Mhm. Wer macht die Personalentwicklungsgespräche? Die Personalentwicklungsgespräche macht der die Mitarbeiter unter Umständen nur 5 Minuten oder eine halbe Stunde im Jahr gesehen hat. Ja. Ist wirklich eine völlig verrückte Idee im Grunde genommen. Ja, und es gibt ein Verfahren, mit dem ich arbeite, das nennt man Reverse Feedback und Reverse Development. Das heißt, warum geht eigentlich nicht der Oberarzt oder die Oberärztin an das Team der Fachärzte und sagt, wissen Sie, wir sind hier von mir aus 15 Fachärzte und Sie beobachten mich mehr, als ich Sie beobachten kann. Und ich möchte von Ihnen wissen, mit welchem Thema in meiner Personalentwicklung soll ich mich im nächsten Jahr eigentlich beschäftigen? Weil Sie haben mich mehr beobachtet, als ich Sie beobachten konnte.
Ja, das würde ich mir total wünschen.
Sie drehen das komplett um. Der Chefarzt fragt seine Oberärzte zu sagen, Mensch, Sie haben mich jetzt das ganze Jahr irgendwie wahrgenommen, beobachtet, wir haben Gespräche gehabt und Sie sind von mir aus 8 Oberärzte, je nachdem, wie groß die Abteilung ist. Und 8 von Ihnen haben mich das ganze Jahr beobachtet. Ich habe Sie jeweils nur ein Achtel beobachtet, einfach aufgrund des Mengengrößes. Ich würde von Ihnen gerne wissen, wenn es ein Thema gäbe, wo ich mich im nächsten Jahr weiterentwickeln sollte, was wäre denn das? Und Sie drehen es im Grunde genommen nicht um, sondern Sie drehen es auf die richtige Seite, nämlich dass der am meisten beobachtet hat, eigentlich die Rückmeldung geben sollte, was ist denn das, woran der andere vielleicht arbeiten sollte.
Das finde ich total spannend. Das nehme ich auf jeden Fall auch für mich mit, tatsächlich. Ich hatte mal so einen ähnlichen Gedanken in der Schweiz angebracht. gar nicht so radikal aufs Feedback bezogen. Ich glaube, dann wäre ich rausgeflogen. Aber das Reverse geht ja zum Beispiel auch beim Teaching. Ich hatte die verrückte Idee, dass ja auch die Jungen den Alten mal was beibringen könnten. Das fand ich gar nicht so revolutionär, wie es dort angekommen ist. Also wenn ich da mit sowas angekommen wäre, ja, sagt, lasst euch doch mal von den Assistenzärzten sagen, wie ihr hier eigentlich so ankommt, vielleicht etwas diplomatischer formuliert, dann wäre das, glaube ich, um es milde auszudrücken, nicht so furchtbar gut angekommen. Also da ist noch ein langer Weg hin, aber ich finde das extrem wertvoll, das mal mitzunehmen als Hintergedanken.
Und interessanterweise passiert das ja das ganze Jahr, aber ich bin ja die ganze Zeit in der Beobachtung als Führungskraft. Kann ich ja gar nicht verhindern.
Ja, nur wenn es keine psychologische Sicherheit gibt, dann kommen solche Dinge nur raus, wenn es anonyme Befragungen gibt und keiner traut sich, den Mund aufzumachen. Das ist nämlich die Realität an den meisten Kliniken.
Ja.
Interessanterweise, ich habe mein PJ unter anderem in den USA, in Baltimore, an Johns Hopkins gemacht und dort wird dieses Konzept so gelebt. Also zum einen, Bettina, wie du das auch schon gesagt hast, die Teaching-Mentalität war ganz anders. Also jeder hat sich auch in der Rolle gesehen, etwas beibringen zu können und wollte sein Wissen auch weitergeben. Und die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, war sehr offen und in jedem Feedback-Gespräch wurde auch natürlich wurde ich als Studentin sehr viel bewertet, aber in jedem Gespräch wurde immer die Frage gestellt, erstens, wie man mich weiter fördern kann oder ob ich etwas spezifisch lernen möchte, dass das dann spezifisch auch vorbereitet wird, aber auch, wie meine Erfahrung ist auf der Station gerade und was sie besser machen können. Und allein durch diese Frage kriegt man bei mir ja auch als Studentin dann in dem Fall damals nochmal einen ganz andere Denkweise an, dass ich nämlich auch Impact nehmen kann auf das Klima und die Feedback-Kultur wird dadurch geschaffen. Und das ist tatsächlich auch für die Patienten und Patientinnen von Vorteil gewesen. Wir haben zum Beispiel, also natürlich im großen Team, die Rounds gemacht und wenn eine Patientin oder ein Patient geschlafen hat, dann sind wir zurückgekommen, später nochmal. Also die Patienten und Patientinnen sind deutlich mehr berücksichtigt worden, auch in dem, was sie leben und was sie meinen, als ich das häufig in Deutschland erlebt habe.
Da können wir viel lernen wahrscheinlich, ja.
Vor welchen Herausforderungen stehen denn Ihrer Meinung nach die beiden Tandems-Chefs? Welche Schwierigkeiten können aufgrund dieser Lösung entstehen und wie lassen sich diese vermeiden?
Also ich glaube, man kann nicht die Herausforderungen antizipieren, die da per se kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich frühzeitig miteinander kommuniziert. Ich begleite Institutionen, manche jetzt über 20 Jahre und ich habe einige Institutionen, die wirklich sagen, viele Dinge, die wir frühzeitig haben klären können, wären sozusagen zum Problem der gesamten Abteilung geworden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen, dass eben Konflikte, die immer wieder auch da sein werden, wenn die ausgeschwiegen werden, wenn die zu lange gären, wenn es dann keine Chance mehr gibt, das auch in einer bestimmten emotionalen Lage, ich sag mal, besprechbar zu machen. Da haben wir halt einfach wahnsinnig viele Kosten auch, die entstehen, weil im Grunde genommen wir dann das an einen Punkt gebracht haben, wo das nur noch sehr mühsam oder gar nicht mehr zu fixen ist, sprich zu besprechen und zu lösen ist. Von daher glaube ich, fordert so eine Art von Organisation wirklich Menschen, die nicht miteinander sprechen, weil es nicht gut läuft, sondern die miteinander sprechen, um zu wissen, wie es läuft. Ja, es gibt ja nach wie vor Abteilungen, da gibt es nicht quartalsmäßig oder halbjährlich Strategie-Meeting, nach wie vor in der Medizin. Das ist in anderen Bereichen überhaupt nicht denkbar, zu sagen, wo stehen wir, was funktioniert gut, was können wir weitermachen, was wollen wir aber auch korrigieren, was wollen wir gar nicht mehr vielleicht machen. Also sich da gegenseitig in Kenntnis setzen, ist aus meiner Sicht nicht nur in einem Tandem eine Notwendigkeit, es ist überhaupt eine Notwendigkeit bei den Dingen, die sich so schnell wie jetzt auch verändern. Aber gerade in einem Tandem ist es eine Mindestvoraussetzung, weil ansonsten gibt es eben auch ein Schadenspotenzial, was man auf jeden Fall vermeiden sollte.
Ist denn eine Tandemlösung störanfälliger, sage ich jetzt mal, wenn die Partner über ein sehr gutes professionelles Verhältnis hinaus freundschaftlich verbunden sind? Also unser erstes Tandem, das hatten wir ja eben auch schon mal kurz angesprochen. Oder ist das sogar ein Aspekt, der besonders hilfreich ist bei der Gestaltung einer geteilten Führungsposition?
Ich habe tatsächlich dazu einiges an Perspektiven über die zwei Jahrzehnte gesammelt, die ich das jetzt mache. Also wenn man wirklich miteinander gut befreundet ist und das funktioniert sowohl in der Freundschaft als auch eben auf dem professionellen Kontext, ist das natürlich wunderbar. Die Gefahr ist aber, und das habe ich leider auch manchmal erlebt, dass man natürlich, wenn man zusammenarbeitet und eben auch einen großen privaten Raum miteinander teilt und sehr viel voneinander weiß, dann ist in einer konfliktären Situation, verliert man beides. Man verliert sozusagen das Thema mit dem Kollegen, also man ist in einer sehr schwierigen Situation, und verliert noch einen Freund unter Umständen. Und ich habe leider dieses Verlieren von Freunden erlebt, was ist sehr, sehr unschön. Das kann sehr schmerzhaft sein, weil man im Grunde genommen auch viele Entscheidungen immer abwägen muss. Ist das jetzt eine Entscheidung, die die Arbeit betrifft und die Freundschaft oder die die Freundschaft betrifft? Und auf der Arbeit will ich mich aber durchsetzen, aber ich will die Freundschaft ja nicht beschädigen. Also das heißt, das Potenzial ist einfach da, dass es, wenn das irgendwann nicht mehr gut miteinander ist, dass man eben auf beiden Ebenen verliert, sowohl eben beruflich als auch in der Freundschaft. Und natürlich kann es toll sein, wenn man beides hat und man, ich sag mal, man geht dann irgendwie ja auch nicht nur zur Arbeit, sondern man trifft auch noch seinen besten Freund oder jemand, der einem sehr nahe stellt, sehr viel über die Familie vielleicht weiß oder die Situation, in der gerade diese Familie ist. Also ich sehe beides. Ich will nur sagen, es kann eben aber auch zu einem Nachteil sich entwickeln, wenn dann beides in Gefahr gestellt ist. Und wenn man dann in Kliniken eher in einem oder auch Praxen in einem ländlichen Raum ist, dann gibt es meistens noch einen weiteren Faktor, der dazukommt, weil ich habe es wirklich leider mehrfach erlebt. Das heißt, man ist dann auch noch bei den Rotariern gemeinsam, ist man auch noch bei den Lions gemeinsam oder man ist im Kirchenchor von mir aus oder wir. Und dann kann man eigentlich diese Freiheit, die man hat, irgendwann mache ich die Tür zu und gehe nach Hause, bin in einem anderen Umfeld und auf der Arbeit habe ich mich geärgert. Ja, habe ich mich geärgert. Aber ich habe irgendwie eine Grenze. Und das andere ist etwas Entgrenztes. Also ich muss mir bei jeder Thematik überlegen, ist das jetzt gut für uns in der Arbeit und ist das gut für uns in der Freundschaft? Und das macht es manchmal eben auch anstrengend.
Und das kann ja auch vielleicht dazu führen, dass berufliche Entscheidungen nicht optimal getroffen werden, weil man die Freundschaft schützen will zum Beispiel. Genau. Oder? Also dass am Ende das, was man eigentlich ja tun will, nämlich gut führen, darunter leidet, weil man irgendwie da zu sehr Rücksicht drauf nimmt.
Ja, und um das Beispiel vielleicht noch ein bisschen auszuleuchten, stellen Sie mir vor, Sie haben sind niedergelassene Radiologin, haben irgendwie einen gemeinsamen auch Betrieb und sind auch noch ein Ehepaar und dann geht die Ehe in die Brüche und dann geht auch das ganze berufliche Konstrukt in die Brüche. Also das heißt, der Raum, was dann alles mit betroffen ist, ist einfach wahnsinnig groß. Und natürlich gibt es die Fälle, wo das super gut geht und wo das wunderbar bis zum Ende der Beruflichkeit auch klappt. Man sollte sich nur einfach gut überlegen, will man das? Weil manchmal ist es gut, eine Grenzziehung zu haben und zu sagen, nee, jetzt will ich den Kollegen nicht sehen und jetzt will ich auch nicht drüber nachdenken und ich will das auch mit dem nicht teilen. Das ist jetzt das, was ich in der Familie nur teilen möchte oder in meinem anderen Freundeskreis teilen möchte. Also Grenzen haben manchmal etwas sehr Sinnvolles und manchmal, wie gesagt, ist auch Entgrenzung gut. Also es kommt halt wirklich drauf an.
Das war ja auch ganz interessant, dass das Tandem erzählt hat, dass sie da irgendwie sich selber klare Regeln verordnet haben und das sehr ausführlich besprochen haben. Das fand ich ganz interessant zu hören. Also die haben sich da schon ihre Gedanken gemacht, ganz offensichtlich.
Ja.
Was braucht denn dann ein Tandem auf jeden Fall, um wirklich erfolgreich zu arbeiten? Ist es dann gegenseitiges Vertrauen, langes erprobtes Zusammenarbeiten oder etwas ganz anderes?
Also die beiden Dinge, die Sie genannt haben, mit Sicherheit. Aber ich würde noch auf jeden Fall ergänzen, es braucht professionelle Begleitung, also Supervision, Abstimmungsprozesse, wo man wirklich miteinander sitzt, ob das nun einmal Quartal ist oder einmal im Halbjahr vielleicht, wo man einfach sagt, wo stehen wir miteinander, was funktioniert da, wo beide sozusagen eine Freiheit haben, auch das auszudrücken und dass das jemand vielleicht auch ein Stück moderiert, im Grunde um das, was jeder Pilot hat, also was jeder Psychologe hat, jeder Psychiater hat, also etwas, wo man sagt, okay, da gibt es so ein kleines Check-up, wo stehen wir miteinander und das guckt sich jemand eben mit an, der sagt, naja, haben Sie das jetzt wirklich gesagt, was Sie sagen wollten oder haben Sie doch die Hälfte draußen gelassen? Also wo man ein Stück weit eine Anregung kriegt und die Sicherheit auch bekommt, Dinge sagen zu können, die dann notwendig sind in der Abteilung und die man vielleicht zu zweit hätte nicht besprechen können.
Das ist auch ein interessanter Aspekt, ja. Weiß ich gar nicht, ob unsere beiden Führungstandems das machen. Könnten wir sie ja mal fragen, nachträglich.
Das weiß ich auch nicht zu beurteilen.
Wir hatten eben schon mal angesprochen, dieses, was ich bei Papa nicht kriege, hole ich mir bei Mama oder andersrum. Kennen alle, die Kinder haben ja nur zu gut. Wie begegnet man am besten der von außen oder von mir aus auch aus dem Team herangetragenen Frage, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Chef? Einer muss doch jetzt mal hier entscheiden. Ich glaube, das ist so ein alltägliches Problem, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Also. So, das, was mir so sehr spontan dazu einfällt, ist auf seinen Erstimpuls zu verzichten und zu sagen, ja, machen wir oder machen wir nicht, sondern tatsächlich Dinge stehen zu lassen, sagen, das würde ich mir gerne mit dem Kollegen anschauen und das können wir morgen oder bei der nächsten Teamsitzung dann nochmal besprechen. Also es gibt natürlich Dinge, die müssen ad hoc entschieden werden, logischerweise. Die wird man entscheiden müssen, aber es sind viele Dinge, wo man einfach dann auch darauf verzichten muss, immer eine gute Antwort zu haben, sondern zu sagen, ja, ist eine interessante Frage, das sollten wir auch miteinander besprechen. Nächste Woche haben wir die Sitzung und das würde ich gerne mit meinem Kollegen mal kurz in verschiedenen Perspektiven ausleuchten. Und das ist, glaube ich, was man lernen muss, nicht sozusagen bei den Dingen, die an Anfragen an einen kommen, an Wünschen, die kommen, dass man dann sozusagen aus so sofort reagiert und sagt, ja, machen wir so, machen Sie so oder machen wir anders. Sozusagen, das würde ich gerne kurz anschauen. Weil man natürlich in dem Moment ein Stück weit seine Wichtigkeit einbüßt. Weil wenn ich gefragt werde und ich sage dann, ja, machen wir so, rechtsrum, linksrum, oben, unten, dann fühle ich mich natürlich auch unter Umständen ganz gut, weil ich sage, ja, ich habe die Entscheidungshoheit, die habe ich jetzt genutzt und habe einem Mitarbeiter auch klar gemacht, wer hier entschieden hat. Und wenn ich jetzt aber sage, das ist eine wichtige Situation, die Sie gerade schildern, wichtige Fragestellung. Ich würde gerne mitnehmen. Muss ich darauf verzichten, jetzt dem Mitarbeiter deutlich zu machen? Ich bin hier die Führungsperson alleinig.
Aber ist es nicht eigentlich eh von Vorteil? Also, so, man kriegt ja, also, ich lerne ja gerade Nein sagen. Das ist ein schwerer Prozess. Ja. Aber dann kriegt man ja auch immer so den Rat, nie sofort zu reagieren, sofort zuzusagen, was ja immer so der erste Impuls ist, sondern sich immer eine Bedenkzeit zu erbitten. Also, ja, genau. Klar, das bedingt wieder, dass ich das abkönnen muss, dass ich dann vielleicht als schwächer wahrgenommen werde, weil ich nicht sofort auf den Tisch haue und sage, so, da geht's lang und fertig aus. Aber letzten Endes würde es auch jemandem, der nicht im Tandem führt, sondern allein nicht schaden, mal vorher ein bisschen nachzudenken über seine Entscheidung, oder?
Das hilft so oder so. Also auch sozusagen in beiden Rollen hilft das natürlich. Aber das bedeutet eben dieses Schießen aus der Hüfte, also dieses Schnelle zu glauben, dass die Schnelligkeit die richtige Antwort dann immer ist. Und das bedeutet eben auch zu sagen, das würde ich gerne mitnehmen, das würde ich gerne auch chronologisieren, wann wir das für eine Entscheidung bringen. Darüber würde ich gerne nochmal mit jemandem anderen reflektieren. Und dieses, ich nenne das manchmal, es gibt so Hey-Joe-Führung, so Hey-Joe, mach mal und dann mache ich auch. Und es geht auch darum, bestimmte Dinge gut abzuwägen und dann eben gerade in dem Tandem, dass man weiß, nee, das ist eine wichtige Frage, klären wir morgen, kommen wir auf Sie zu oder wir haben die Sitzungsformate und es dann wirklich nicht alleine zu entscheiden, es sei denn, es ist wirklich natürlich zeitkritisch, dann wird es natürlich manchmal nicht anders gehen, logischerweise.
Ja.
Beide Tandems haben immer wieder auch in diesem Zusammenhang deutlich gemacht, wie wichtig die Kommunikation ist, also sowohl untereinander als auch mit den Mitarbeitenden. Welches Kommunikationsmodell kann Ihrer Meinung nach zum Erfolg des Tandem-Modells beitragen und gilt es da vielleicht auch unterschiedliche Dinge zu berücksichtigen, wenn wir auf die verschiedenen Berufsgruppen gucken, mit denen wir als Führungsperson in der Radiologie zu tun haben? Also meinem Tandempartner, meiner Tandempartnerin, dem ärztlichen Personal in der Abteilung, den MTRs, den Zuweisern und so weiter.
Ja, ich würde sagen, auch das ist gar keine spezifische Frage bezüglich einer geteilten Führung, sondern es ist wirklich eine Frage, habe ich eine Abteilungsstruktur, wo diese unterschiedlichen Perspektiven, ob das nun die radiologischen Fachkräfte sind, ob das die Ärzte sind, egal in welchem Bildungsabschnitt sie dann auch immer stehen oder Qualifikationsstufe sie sich gerade bewegen, dass wir im Grunde genommen eigentlich auch kaum geschlossene Kreise sinnvoll machen, wo man sagt, ja, das ist jetzt nur für die RFPs oder das ist nur für die Fachärzte, sondern wo ich finde, dass man diese ganzen Silo-Strukturen und auch dieses auf die Hierarchieebene bezogene Miteinander lernen sowieso braucht. Also ich halte es für sinnvoll, ich mache mal ein Beispiel, das mögen manche absurd finden, aber ich halte es für sinnvoll, dass zum Beispiel in der Oberarztrunde, wenn es die gibt, von mir aus einmal die Woche oder einmal im Monat, wo es ein bisschen mehr strategisch vielleicht geht, wo es nicht nur um Fälle geht, warum soll da eigentlich nicht jemand auch sitzen als Assistenzarzt oder Ärztin im ersten Jahr, der nur die Rolle hat, zuzuhören?
Ja.
Warum soll da nicht eine medizinisch-technische, radiologische Assistenz nicht sitzen und das einfach mitkriegen, wie da miteinander gesprochen wird? Und ich glaube, das würde schon einiges an Korrektiv bedeuten, wenn das stattfindet.
Oh ja.
Ja. Und ich kenne Kliniken, die das erfolgreich umgesetzt haben. Die sind aber wirklich in der Ausnahme.
Ja. Ja, man redet immer lieber übereinander als miteinander, ist so die Kultur in den meisten Häusern. Und dann wird in der Oberartsitzung lebhaft diskutiert und dann heißt es, ja, ich nehme das mal mit und bespreche das mit Frau XY von den MTRs. Und dann wird es da wieder weiter diskutiert, anstatt dass man es irgendwie gemeinsam direkt klärt. Ja.
Also es ist ganz interessant, in den Chefarztgremien, gibt es Chefarztgremien, da ist es so, dass man sagt, okay, wenn der Chefarzt oder die Chefärztin nicht kann, an dem Termin, wenn das da alle 4 Wochen von mir aus oder alle 6 Wochen stattfindet, dann wird ein leitender Oberarzt und eine leitende Oberärztin geschickt in das Chefarztgremium. Mhm. Und es gibt andere Gremien, die würden das im Leben nicht wollen, dass dann ihr Art, miteinander zu verhandeln, für die nächste Ebene sichtbar wird.
Mhm.
Ja, ist auch da wieder die Frage, wo grenzt sich was ab? Wo ist es wirklich sicher oder wo ist es nur vermeintlich sicher? Aber es ist nur sicher in einem bestimmten Raum und sobald ich diesen Raum verlasse, ist es eben nicht in der Sicherheit, dass das transparent werden darf, dass das sichtbar werden darf, dass die Strukturen und die Konflikte vielleicht auch sichtbar werden oder die unterschiedlichen Perspektiven darauf.
Ja, ich glaube, das Stichwort Transparenz ist ja auch ein ganz entscheidendes. Ne? Daran krankt das System ja auch massiv, dass eben viele Dinge total intransparent sind. Wenn man das mal transparent machen würde, wie Dinge teilweise laufen, würde zu Umsturzfantasien führen, möglicherweise.
Ja, sagen wir es mal so, dass die, man will schon vieles anders haben, aber man möchte nicht die Konsequenzen aus dem anders haben ziehen. Ja, also es geht dann oft eher um die Konsequenzen des, was das bedeuten würde, als das um so, ja, damit können wir leben, aber wir können nicht leben mit den Konsequenzen, die diese Entscheidung mit sich bringt.
Ja. Das war der zweite Teil unseres Experten-Talks zum Thema Shared Leadership mit Jens Hollmann. Im Teil 3 wird es weitergehen mit der Frage, ob Shared Leadership eigentlich nur so ein Frauending ist. Und wir sprechen über die notwendige Imaginationskompetenz beim Thema Führung und Shared Leadership. Wenn ihr wissen wollt, was damit gemeint ist, dann hört gerne am Montag in 2 Wochen wieder rein. In der Zwischenzeit freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung dieses Podcasts und wie immer auch über Zuschriften an unsere E-Mail-Adresse diversity@drg.de. Tschüss und bis bald!